Ja, wir machen weiter mit der Betrachtung des Johannesevangeliums und wir sind dort in Kapitel 2. Und wenn ihr eine Bibel habt, bitte ich euch, dort aufzuschlagen. Johannes 2. Und wir betrachten heute ab Vers 12 den Rest des Kapitels. Wir haben in den vorigen Versen schon genauer angeschaut, was alles der Johannes uns vorgestellt hat. Da wurde einmal Jesus angekündigt als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt nicht nur zudeckt, sondern wegnimmt. Es wurde vorgestellt, wie Jesus Jünger zu sich berufen hat und gesagt hat, ihr sollt mir nachfolgen. Und wir haben auch schon gesehen, wie Jesus seine Herrlichkeit bei der Hochzeit zu Kana demonstriert hat, indem er Wasser in Wein verwandelt hat. Und dass als Konsequenz daraus die Jünger an ihn geglaubt haben. Ob sie davor geglaubt haben oder nicht, kann man so oder so lesen. Vielleicht haben sie auch noch mehr an ihn geglaubt und ihr Glaube wurde gestärkt. Auf jeden Fall war das eine Reaktion. Aber was im Johannesevangelium noch gar nicht angesprochen wurde, ist ein öffentliches Auftreten Jesu. Er ist natürlich gewissermaßen öffentlich erschienen bei Johannes und wurde dort auch getauft bei Johannes dem Täufer. Und er ist auch davor schon ein bisschen umhergezogen und hat gepredigt, aber im Johannesevangelium an sich ist es die erste Stelle, wo Jesus öffentlich auftritt. Ja, Johannes Kapitel 2, Abvers 12. Danach, also nach der Hochzeit zu Kana, ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen-, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Ja, das Thema der Predigt heute soll sein, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und entsprechend werde ich zuerst etwas über den Eifer des Herrn sagen, dann etwas über das Haus des Vaters, dann über Zeichen und Wunder und dann am Ende noch eine Anwendung, was heißt das ganz konkret für uns. Ja, der Eifer des Herrn. Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand fragt, was ist eigentlich Eifer? Jetzt mal ganz pauschal, nicht der Eifer des Herrn, sondern der Eifer. Vielleicht kann da mal jeder kurz nachdenken, was heißt eigentlich Eifer? Und dann sage ich noch ein bisschen was, was die Bibel dazu sagt. Mit Fleiß sich aktiv nach etwas ausstrecken. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich gut.
Emotionales
Sehr gut. Emotionales Engagement, ganz genau. Leidenschaft. Also ich sehe, ihr seid wach und könnt mitdenken und trefft auch schon den Kern. Ich habe mich nämlich gefragt ganz am Anfang, welches griechische Wort steht denn da und was heißt denn das? Und für Eifer steht da das Wort Zelos. Das kommt nicht so häufig vor in der Schrift, nicht mal 10-mal. Und nirgends wird ganz genau erklärt, was Eifer jetzt ist oder was vielleicht Gott Besonderes unter diesem Wort versteht. Es ist aber auch so, dass wir ein ganz ähnliches Wort kennen, nämlich das Wort Zelot. Simon der Zelot, das ist eine Person, die uns in der Schrift vorgestellt wird. Und die Zeloten, die kennen wir. Das waren radikale politische Aktivisten, die wollten das Reich des Messias herbeiführen, notfalls auch durch Gewalt und durch Revolution und durch Aufruhr. John MacArthur beschreibt diese Gruppe so: Das sind fanatische Nationalisten, die dachten, dass wahre Religion unmittelbar durch radikalen politischen Aktivismus zum Ausdruck kommt. Fanatische Nationalisten, die dachten, dass wahre Religion unmittelbar durch radikalen politischen Aktivismus zum Ausdruck kommt. Das ist natürlich speziell für diese Gruppe geschrieben, aber ich denke, was wir gesagt haben, das trifft es auch schon sehr gut. Fleiß, Emotionalität, Leidenschaft, nach etwas zu greifen. Also es ist nicht nur eine innerliche Überzeugung, ich halte das für richtig, sondern das kommt auch irgendwie nach außen zum Vorschein. Man sieht es. Man sieht es wirklich. Bei einem Freund von mir stand mal im Zeugnis, er bemühte sich immer Ärger. Ja, daraus kann man rauslesen, dass es immer weniger geklappt hat, aber immerhin war er auch bemüht. Das heißt, es Bemühen ist nicht genau das gleiche unbedingt wie Eifer, aber man hat gesehen, da ist etwas da. Der Schüler wollte nicht nur irgendwas erreichen, sondern man hat es ihm auch angesehen. Der will das wirklich. Ja, der Eifer des Herrn führt hier dazu, dass Jesus eine Peitsche macht und den ganzen Tempel leert. Und da kann man sich doch fragen, was ist denn das? Ich dachte immer, Jesus ist ganz lieb und so. Ich schrecke jedes Mal ein bisschen an Weihnachten auf, wenn ich dann singen muss vom süßen Kindlein, zart und mild, weil es jetzt nicht genau meine Vorstellung von Jesus ist. Natürlich ist ein Kind zart und mild und süß, aber Jesus war primär aktiv, nicht als Kind, sondern als erwachsener Mensch. Und hier sehen wir mal eine ganz andere Seite von dem Jesus, den wir vielleicht kennen. Natürlich ist Jesus auch lieb und kümmert sich um die Leute und wird nicht gewalttätig, ohne dass es einen sehr, sehr wichtigen Grund gibt. Und wir werden den Grund noch genauer anschauen. Aber hier ist eben für ihn eine gewisse Grenze überschritten. Da werden Dinge im Tempel getan, die überhaupt nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und da sagt er, jetzt ist genug. Jetzt erfolgt diese Reaktion. Ja. Und das Problem ist nicht mal so sehr, kann man sagen, dass Jesus irgendwie jetzt als Mensch sich angegriffen fühlt, sondern er sagt, das Haus meines Vaters, darum geht's. Das soll eigentlich ein Bethaus sein und kein Kaufhaus. Der Theologe Lenski sagt dazu, mit diesem Jesus sind all diejenigen nicht einverstanden, die nur einen weichen und lieben Jesus haben möchten. Aber Johannes zeigt uns hier den feurigen Eifer Jesu, der so plötzlich und gewaltig kam, dass die Menge der Verkäufer und Geldwechsler, die dachten, gänzlich im Recht zu sein, in dem, wie sie ihre Geschäfte im Tempel machten, vor diesem unbekannten Mann, der keine Autorität außer die eigene hatte, reißaus nahm wie ein Haufen ungezogener Jungen. Ja, Jesus lehrt hier ganz allein mit einer Peitsche den Tempel. Alle Verkäufer, alle Tierhändler, alle Geldwechsler und die Tiere werden alle rausgetrieben von einem einzigen Mann, nämlich Jesus. Aber vielleicht noch mal ein bisschen was zum Hintergrund. Was war eigentlich das Problem? Wieso war der Tempel überhaupt so voll? Das macht ja erstmal gar keinen Sinn, dass man denkt, ja, wieso haben die das im Tempel gemacht? Die hätten das doch auch draußen machen können. Und ja, das war so, zum Passa sind alle Juden gekommen, die wirklich gläubige Juden waren, denen es auch möglich war. Die sind da wirklich hingezogen in Scharen und deswegen lesen wir auch von Jesus, der wieder und wieder beim Tempel war, zum Passamahl. Und zum Passa wurden auch Tiere geopfert. Wir reden hier von verschiedenen, von Rindern und Schafen und Tauben und Ochsen. Und mindestens ein Lamm wurde geopfert, denn das hatte Gott befohlen zum Auszug aus Ägypten, als der Engel des Todes gekommen ist. Sie sollten ein Lamm nehmen und schlachten, damit der Engel des Todes nicht bei ihnen einkehre. Und das Problem war immer, dass die Tiere, die geopfert wurden, das mussten immer reine oder vollkommene oder perfekte Tiere sein. Die durften keinen Makel, keinen Fehler haben. Und es war früher ein unglaubliches Unterfangen, wenn man da nicht gleich in der Nähe von Jerusalem gewohnt hat, sondern vielleicht nur 50 oder 100 Kilometer entfernt, und manche haben ja noch viel weiter entfernt gewohnt, dass man es wirklich schafft, vollkommene Tiere zu nehmen und bis nach Jerusalem zu transportieren. Wenn die sich unterwegs verletzen oder wenn denen was passiert, kann man die nicht mehr opfern. Und deswegen hat sich etabliert, dass Leute dort Tiere angeboten haben zum Verkauf. Das war also viel praktischer, die Leute mussten nur Geld mitnehmen. Sie sind dann dorthin gekommen, haben diese vollkommenen Tiere gekauft und konnten diese opfern. Naja, und im Lauf der Zeit ist es dann eben so geworden, dass die Leute auch profitgierig geworden sind. Die haben gemerkt, naja, die Leute müssen ja opfern, die wollen ja auch opfern. Wenn wir die Preise hoch machen, die kaufen das trotzdem. Und da das ein immer größeres Geschäft war, hat man irgendwann auch gesagt, naja, man könnte es ja auch im Vorhof des Tempels machen. Und wenn man hier den Text liest, liegt es auch nahe, dass man sagen kann, die haben das sogar im Tempel auch gemacht. Ja, der ganze Platz musste verwendet werden, um möglichst alle zu bedienen und natürlich auch, um möglichst viel Geld daraus zu generieren. Jesus ist nicht unbedingt gegen diese Praxis. Es war ja naheliegend, dass man das so löst, dieses Problem. Praktisch, hilfreich für alle, aber das Problem war nicht im Haus meines Vaters. Wenn ihr das schon macht, dann macht es wenigstens draußen, denn das ist nicht der Sinn des Hauses des Vaters. Ja, Jesus macht eigentlich eine Peitsche und man kann sagen, ist er jetzt noch ganz bei Sinnen. Ja? Ich weiß nicht genau, wie man sich das bildlich vorstellt. Ich habe mir vorgestellt, wie der da irgendwo sitzt, ein paar Seile findet, daraus eine Peitsche knüpft. Und dann plötzlich geht's ab, und zwar richtig. Ja. Er wirft Tische um, schmeißt Geld auf den Boden, treibt die Tiere raus und gewissermaßen schreit auch die Leute an. Wir wissen nicht ganz genau, wie laut er das gesagt hat, aber sicherlich mit einiger Vehemenz. Denn die waren ganz bestimmt nicht begeistert von dem, was er da getan hat. Jetzt kann man fragen, ist ein solches Verhalten eigentlich erlaubt? Also darf eigentlich Jesus das? Ja? Darf man jetzt so einen Aufruhr gewissermaßen starten? Darf man das? Ich habe mich an die Stelle erinnert von 1. Timotheus 2, wo es heißt, wir sollen beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Und die Frage ist, widerspricht denn nicht jetzt diese Handlung Jesu dieser Aufforderung an uns? Wir sollen ja immer mehr werden wie Jesus, also ist ja die Frage, dürfen wir dann sowas auch oder nicht? Oder macht das jetzt irgendwie was Besonderes? Oder wie sieht's aus? Und ich würde sagen, es kommt drauf an. Ja, die Stärke meiner Reaktion auf etwas hängt natürlich davon ab, was vorgefallen ist. Und zur Veranschaulichung, weil ich ja Lehrer bin, bringe ich immer gern Beispiele auch aus der Schule mit. Da ist es so, wenn ein Schüler mal redet im Unterricht, und das kommt relativ häufig vor, dann sage ich erstmal, ja, jetzt komm, sei mal ruhig, ja, hör mal lieber zu, ist gut für dich, gut für die anderen, stört mein Unterricht nicht und so weiter. Aber wenn der gleiche Schüler in der gleichen Stunde immer wieder redet und nochmal redet und nochmal redet, dann werde ich irgendwann mal richtig ernst und sage, jetzt gibt es dann auch eine Konsequenz, ich setze dich um, du musst raus, ich schreibe dich ins Buch, was auch immer. Und wenn ein Schüler das immer wieder macht, Stunde für Stunde, Woche für Woche, dann bin ich irgendwann genervt und dann gibt es auch sozusagen ein Donnerwetter und dann gibt es einen Rauswurf und dann gibt es vielleicht noch viel schlimmere Konsequenzen. Dann gehe ich mit dem auch mal zum Schulleiter oder sonst wie. Ganz genau, da passieren also Dinge, die normalerweise nicht passieren. Und ich denke, so etwas könnten wir hier auch sagen, so war das mit Jesus auch. Ja? Das Haus seines geliebten Vaters, komplett zweckentfremdet, Verkauf von Tieren, Profitgier, all das im Tempel, dass Jesus gesagt hat, das ist zu viel. Hier kann ich jetzt nicht einfach sagen, liebe Leute, ich weiß, hier ist alles ganz schön und so, schönes Wetter heute. Ja, aber wäre es euch eventuell möglich, wenn es euch nichts ausmacht und wenn es euch auch nicht stört, vielleicht rauszugehen und es draußen weiterzumachen? Das hätte zu überhaupt gar nichts geführt, zu gar nichts. Es hat eine gewisse Reaktion gebraucht, damit die Leute begreifen, das geht so auf jeden Fall nicht. Und sollte an dieser Stelle auch noch erwähnen, es gibt nochmal eine Tempelreinigung, die wird an anderen Stellen beschrieben, zum Beispiel in Matthäus 21 oder Markus 11 und Lukas 19. Das ist eine viel, viel spätere Tempelreinigung, das heißt, Jesus hat das mehrmals gemacht. Ob er es an jedem Passa gemacht hat, wissen wir nicht genau, aber mindestens zweimal. Und das können wir ganz genau rauslesen, da ist nämlich der Kontext sehr, sehr verschieden. Ja, der zweite Zeitpunkt war direkt, nachdem er nämlich triumphal auf einem Esel eingezogen ist in Jerusalem. Und das war auf jeden Fall eine ganz andere Begebenheit. Und auch da können wir lesen in Markus 11, Vers 18, und die Hohepriester und Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre. Das heißt, das, was die mit dem Tempel gemacht haben, was diese heftige Reaktion Jesu hervorgerufen hat, das kam bei denen nicht so an, dass die danach aufgehört haben. Die haben danach weitergemacht, zum nächsten Passa wieder oder mindestens zum übernächsten oder drittnächsten wieder. Das heißt, das kam wieder. Aber was ist eigentlich die Absicht Gottes mit dem Tempel? Wir schauen uns dazu mal ein paar Stellen an und wir fangen an mit der Stiftshütte. Gott hat zuerst nicht in einem Tempel gewohnt, sondern in einer Stiftshütte. Und dazu schlagen wir verschiedene Stellen auf. Ich fange mal an mit 2. Mose 25. Dass wir uns anschauen, was die Absicht Gottes mit dem Tempel war. 2. Mose 25, ab Vers 8. Genauer gesagt, ich lese nur Vers 8. Da spricht Gott, und sie, also das jüdische Volk, sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das war mal das allererste, was wir dazu finden. Ein Heiligtum zu machen, damit Gott in der Mitte des Volkes wohnt. Und dann gehen wir noch 4 Kapitel weiter zu Kapitel 29. Und lesen dort noch eine genauere Beschreibung, was die Absicht war. Kapitel 29, ab Vers 43. Da spricht wieder Gott. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen. Und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich, der Herr, ihr Gott. Also, es ist schon aufgefallen, gewisse Dinge sind mehrfach erwähnt worden in diesen Stellen. Zunächst mal ist wichtig, Gott ergreift die Initiative. Er möchte einen Ort haben im jüdischen Volk, wo er sichtbar wohnt. Nicht sichtbar in Person, aber dennoch sichtbar, zum Beispiel mit der Feuersäule, die dann da ab und zu ein- und ausgezogen ist, wenn die Juden weitergezogen sind. Er möchte nicht nur im Volk wohnen, sondern er möchte dem Volk auch begegnen. Das können wir hier lesen. Und wenn wir jetzt diese Zwischenkapitel auch gelesen hätten, 25 bis 29, dann würden wir lesen, wie sehr genau die Anweisungen sind dazu, wie diese Stiftshütte eigentlich beschaffen sein soll. Da gibt es reihenweise Anordnungen, welches Material man nehmen soll, welche Farben, wie man das machen soll, wann man das aufbauen soll und so weiter und so fort. Und was sich den Juden auf jeden Fall eingeprägt hat, ist, das ist ein heiliger Ort. Da kann ich nicht einfach irgendein beliebiges Zelt aufbauen, sei es auch noch so schön, und dann wird Gott irgendwie da drin wohnen, sondern Gott hat ganz genaue Vorstellungen und möchte, dass die umgesetzt werden, und nur dann wird er in dieses Zelt auch einziehen und dort sichtbar beim Volk Israel sein. Weiterhin soll Gottes Herrlichkeit dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass er da drin wohnt, und das jüdische Volk soll geheiligt werden. Das haben wir auch mehrmals gelesen, und um diese drei Aspekte geht es insbesondere auch beim Tempel, wenn wir uns das gleich anschauen. Um die Begegnung, um die Verherrlichung und um die Heiligung. Also schauen wir uns das auch beim Tempel an. Wir gehen zu 2. Samuel 7. Ich lese dort die ersten 7 Verse vor. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David: So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Das heißt, was wir hier sehen, ist, David hat gesagt: Ich wohne in einem solch herrlichen Palast und Gottes heilige Bundeslade nur so in einem Zelt. Das ist nicht gut, das ist nicht fair. Gott muss mindestens in einem ebenso prächtigen Gebäude wohnen wie ich. Und deswegen möchte er einen Tempel bauen. Und Gott sagt ihm aber hier: Nein, du sollst diesen Tempel nicht bauen. Gehen wir ein Stück weiter und schauen wir uns an, warum. 1. Chronik 22. Die Verse 6 bis 10 aus 1. Chronik 22. Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und David sagte zu Salomo: Mein Sohn, ich selbst hatte in meinem Herzen vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn geschah zu mir, indem er sprach: Du hast Blut in Menge fließen lassen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn viel Blut hast du vor mir auf die Erde fließen lassen. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und er soll mir Sohn, und ich will ihm Vater sein. Und ich werde den Thron seiner Königsherrschaft über Israel festigen für ewig. David sollte keinen Tempel bauen, denn er hat zu viele Kriege geführt, und Gott wollte gewissermaßen nicht, dass ein Mann des Krieges ihm ein Haus baut. Und deswegen sagt er: Dein Sohn, der friedfertige Salomo, der soll mir das Haus bauen. Und David trägt ihm dieses also auf, aber er setzt sich auch nicht hin und ist einfach ruhig und denkt: Ja, schade, darf ich halt keinen Tempel bauen, sondern er bereitet ganz viel vor. Auch hier, wenn wir die Kapitel drumherum lesen, können wir sehen, er sammelt schon ganz viel Geld ein, er kauft jede Menge Materialien, er sucht den Ort aus für den Tempel, er macht bereits Pläne, was könnte man wie bauen. Und sagt: Okay, wenn ich schon den Tempel nicht bauen darf, dann möchte ich wenigstens so viel ich kann dazu beitragen, dass Salomo diesen Tempel auch wirklich bauen kann. Wir gehen noch ein bisschen weiter zu 2. Chronik 7 und schauen uns an, wie der Tempel eingeweiht wird. Salomo baut also diesen Tempel, das dauert viele Jahre, es wird ein gigantisches Prachtwerk. Und dann kommt die Einweihung. 2. Chronik 7, und ich lese einmal die ersten drei Verse und dann ab Vers 15. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israel sahen das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Dann noch ab Vers 15. Da spricht Gott: Jetzt werden meine Augen offen und meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Und jetzt habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, denn mein Name dort ist für ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Und wenn du vor mir lebst, ebenso wie dein Vater David gelebt hat, indem du nach allem handelst, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst, dann werde ich den Thron deiner Königsherrschaft festigen, so wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen und gesagt habe, es soll dir nicht an einem Mann fehlen, der über Israel herrscht. Wenn ihr euch aber abwendet und meine Ordnungen und meine Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlasst und hingeht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft, dann werde ich sie ausreißen aus meinem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verstoßen und werde es zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern machen. Und dieses Haus, das erhaben war, jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und sagen: Warum hat der Herr an diesem Land und an diesem Haus so gehandelt? Dann wird man sagen: Weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, verlassen und sich an andere Götter gehalten haben und sich vor ihnen niedergeworfen und ihnen gedient haben, darum hat er dieses Unheil über sie gebracht. Also Salomo spricht ein langes Gebet und bittet Gott, in diesen Tempel einzuziehen. Gott tut das dann auch tatsächlich und heiligt dieses Haus. Er sagt allerdings auch, dass diese Verherrlichung und diese Heiligung im Tempel, im Volk Israel, an eine Bedingung geknüpft ist. Die Juden müssen die Gebote halten, sonst würde Gott dieses Haus verstoßen, er würde ihnen das Land wegnehmen und er würde nicht länger dort wohnen. Das ist das, was wir hier finden. Und in der Tat war es ja dann auch so, die Juden haben sich von Gott abgewandt, mal mehr, mal weniger. Es kam tatsächlich auch zur Zerstörung des Tempels und zur Wegführung der Juden ins Exil, zum Beispiel nach Babylon. Und Gott hat sich von diesem Tempel abgewandt und der war lange, lange Zeit kaputt. Jahrzehnte, je nachdem, wie man das betrachtet, auch Jahrhunderte. Er wurde dann immer wieder versucht, auch aufzubauen, zu reparieren, wieder weiterzubauen. Und in der Tat war es so, dass dieser Tempel renoviert wurde bis zu seiner vollständigen Zerstörung im Jahr 70, als die Römer Jerusalem eingenommen haben. Also der Tempel wurde zerstört, dann wurde er wieder teilweise aufgebaut und die vollständige Fertigstellung, die ist sozusagen nie geschehen. Ja, die wurden immer noch weitergeführt, bis die Römer dann gekommen sind, nach dem Aufstand der Juden ungefähr im Jahr 70, und dann wurde der Tempel vollständig zerstört. Ja, da kann man gewissermaßen auch rauslesen schon, dass die Juden sich offensichtlich nicht an die Gebote Gottes gehalten haben, auch im Jahr 70. Was man auch als Indiz lesen kann, dass Jesus tatsächlich der angekündigte Messias war, der den Juden ja wieder die Gebote nahegebracht hat. Ja, ihr habt gehört, dass von den Alten gesagt wurde, so und so und so, aber ich sage euch, es ist in Wahrheit so. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Das aber nur am Rande. Kommen wir zurück zum Haus des Vaters in Johannes 2. Jesus identifiziert sich mit dem Tempel und sagt: Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und da gibt es genau die gleichen Parallelen und beziehungsweise genau die gleichen Aspekte, und die kann man als Parallelen auffassen zwischen Jesus und dem Tempel. Wir haben gelesen, Gott möchte dem Volk im Tempel oder in der Stiftshütte begegnen. Und nichts anderes ist Jesus, Gott in Person als Mensch auf der Erde. Gott möchte uns auch so begegnen. Gott möchte seine Herrlichkeit offenbaren im Tempel, und in der Tat, durch Jesus wurde seine Herrlichkeit sehr oft offenbart. Die ganzen Wunder und Zeichen, die er getan hat, zum Beispiel haben wir das auch explizit gelesen bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus seine Herrlichkeit gezeigt hat. Und Gott will die Menschen heiligen, dadurch, dass sie zum Tempel kommen, zum Beispiel, dass sie opfern, dass sie wieder ein größeres Bewusstsein für ihre Fehler und für die Größe und Güte und Gnade Gottes haben. Und genau das Gleiche möchte er natürlich auch durch Jesus, wenngleich natürlich auch da, und das wissen wir, seit wir jetzt ja schon sehr lange den Hebräerbrief anschauen, diese Heiligung von einer ganz anderen Dimension ist. Begegnung, Verherrlichung und Heiligung und all das kann überhaupt nicht stattfinden in diesem Tempel, wo Tiere verkauft werden, wo es stinkt, wo Profitgier regiert und wo überhaupt kein Ort der Begegnung mehr möglich ist. Da kann sich niemand in Ruhe mehr hinsetzen und sich auf Gott fokussieren und fragen, Herr, was möchtest du eigentlich? Ja, und deswegen, die Gebote Gottes wurden missachtet und deswegen kehrt sich auch Gott vom Volk Israel ab. Einmal kann man sagen pauschal, aber natürlich auch explizit. Wir lesen das ja am Ende von Kapitel 2, dass die Menschen in irgendeiner Form an Jesus geglaubt haben, dass Jesus sich aber ihnen nicht anvertraut hat. Auch eine gewissermaßen eine Ablehnung und eine Abwendung von Menschen. Ja, und ich möchte vielleicht, dass wir nochmal diesen Eifer auch ein bisschen näher verstehen, den Kommentar sozusagen von Jesaja dazu lesen. Jesaja bezieht sich nicht explizit auf dieses Ereignis, aber es gibt ähnliche Situationen und da spricht Gott auch ganz drastische Worte, und zwar im Jesaja 1. Da können wir auch mal sehen, wie Gott darüber denkt. Da haben wir sowas explizit, was passiert, wenn sich die Menschen nicht an seine Gebote halten und dann aber doch ganz fromm tun, indem sie ihm zum Beispiel opfern. Jesaja 1, ich lese die Verse 10 bis 17. Hört das Wort des Herrn, ihr Anführer von Sodom. Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt nicht länger nichtige Speisopfer, das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen, Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele, sie sind mir zu Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weise. Führt den Rechtsstreit der Witwe. Ja? Gott sagt gewissermaßen, eure ganze frömmige Zeremonie, die ist mir nicht nur sowas von egal, ich will die nicht mehr haben. Ich will, dass ihr auf euch schaut und erstmal das Böse, was ihr tut, wegtut. Ihr sollt das Gute tun und dann wende ich mich euch zu. Das ist das, was Gott hier in ganz, ganz klaren Worten sagt. Und jetzt können wir auch verstehen, wieso Jesus hier vielleicht so geeifert ist und wieso diese Reaktion entstanden ist. Wieso er sich eine Peitsche macht und Tiere und Menschen raus aus dem Tempel treibt, warum er Tische umschmeißt, warum er Geld auf den Boden schüttet und warum er solch emotionalen Worte findet. Ja, eine völlige Verdrehung der Absicht Gottes mit dem Tempel. Man konnte Gott nicht begegnen, Gott konnte seine Herrlichkeit nicht zur Schau stellen und die Menschen wurden auch nicht geheiligt. Und das war ja gerade das Ziel. Okay, wir kommen zum dritten Punkt, Zeichen und Wunder. Wir haben zuvor von der Verwandlung von Wasser zu Wein gelesen bei der Hochzeit zu Kana. Das war das erste Wunder und Johannes bezeichnet es auch explizit als erstes Zeichen. Das zweite Zeichen, da heilt Jesus den Sohn eines königlichen Beamten. Das lesen wir viel später, kommen wir noch dazu, Johannes 4 am Ende. Das heißt, das, was Jesus hier tut, wird von Johannes nicht direkt als Zeichen bezeichnet, ob es jetzt ein Wunder ist oder nicht. Es ist jedenfalls höchst verwunderlich. Ein Mann leert den ganzen Tempel und niemand kann ihn aufhalten. Die waren ja maximal motiviert, dieses Geschäft am Laufen zu halten. Ja, jede Minute, ich weiß nicht, die Leute sind wahrscheinlich Schlange gestanden, bis was weiß ich wohin, haben die Leute denen Geld gegeben im Tausch gegen Tiere. Und da war jedes Mal Gewinn dabei, jedes Mal Gewinn dabei. Davon haben die gewissermaßen auch ihren Lebensunterhalt verdient. Das heißt, die haben nicht einfach nur gesagt, ja okay, dann lassen wir es halt. Da ging es ja um sehr, sehr viel für diese Leute auch. Nichtsdestotrotz schafft es Jesus ganz allein, den ganzen Tempel leer zu räumen. Die Juden sprachen dann, er soll ein Zeichen tun. Wer so auftritt, mit so einer Autorität und solches fordert, der soll doch bitte mal demonstrieren, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Vielleicht ist es ja alles richtig, was wir hier machen. Kann ja jeder kommen und sagen, das passt mir nicht, hört auf. Und wenn da einer mit einer Peitsche vor mir steht, dann mache ich vielleicht auch erstmal Dinge, die ich eigentlich gar nicht unbedingt machen will. Wir haben in Jesaja gelesen, die Juden sollen nach dem Recht fragen. Aber wir lesen hier nichts davon, dass auch nur einer gefragt hat oder überlegt hat, ah ja, stimmt es eigentlich, was der sagt? Ist es wirklich ein Kaufhaus? Darf man das eigentlich mit dem Tempel? Sondern darum geht es gar nicht. Es geht darum, sofort etwas zurückzufordern, zu sagen, du willst es von uns, mach doch erstmal Folgendes. Und dann hören wir vielleicht auf dich. Nur dann. Vorher kannst du sagen, was du willst. Sie verstehen gar nicht, was Jesus ihnen eigentlich mitteilen möchte. Dieser heilige Tempel als Begegnungsstätte, das kommt bei ihnen nicht an und sie wollen das auch gar nicht hören. Jetzt ist es mit den Zeichen ja so, die sind jetzt auch nicht einfach sozusagen, demonstrieren nur Unglauben. Die Zeichen und Wunder, die Jesus gewirkt hat, sollen ja gerade Glauben bewirken oder Glauben stärken. Ich habe hier mal ein paar Stellen rausgeschrieben, zum Beispiel Johannes 2, Vers 18. Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du diese Dinge tust? Hier in diesem Text. Ja, Jesus sagt selbst in Johannes 4, Vers 48, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Das heißt, Zeichen und Wunder sind auch irgendwie wichtig für Glauben. Johannes 6, Vers 30 fragen die Juden wiederum, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Johannes 7, Vers 31, wenn der Christus kommt, wird er wohl noch mehr Zeichen tun als diese. Und in Johannes 14, Vers 11 spricht Jesus wieder, wenn ihr aber nicht an mich aufgrund meiner Worte glaubt, so glaubt wenigstens um der Werke selbst willen. Das heißt, wir sehen diese enge Verknüpfung zwischen Zeichen und Wunder und Glauben, die ist da. Allerdings ist es auch nicht so, dass man sagen kann, nur weil jetzt Zeichen und Wunder geschehen, reagieren die Leute mit entsprechendem Glauben. Wenn wir nochmal ins Kapitel 2 an den Anfang gehen, zur Hochzeit von Kana, da können wir lesen, Jesus zeigte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das steht in 2 Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und auch hier können wir lesen in Vers 22, als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und dann im nächsten Vers, als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Das heißt, auch diese Juden, die da waren und die Zeichen gesehen haben, haben in irgendeiner Form an ihn geglaubt. Aber, lesen wir auch in Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Das heißt, diesen Glauben, den diese Menschen demonstriert haben, das war nicht unbedingt ein echter Glaube. Ich glaube nicht, dass sich Jesus Leuten, die wirklich an ihn glauben, nicht zugewandt und ihnen nicht anvertraut hätte. Das glaube ich nicht, weil mir fehlen Geschichten sonst, wo das konkret so rauszulesen wäre aus der Schrift. Und es würde auch keinen Sinn machen und es würde auch genau der Absicht Jesu widersprechen, Begegnung zu haben mit den Menschen und diese zu einer Heiligung zu motivieren. Kommen wir zur Anwendung. Was heißt das alles für uns? Und ich möchte ein paar verschiedene Aspekte kurz ansprechen. Zunächst mal den Gottesdienst. Wir kommen ja jetzt nicht zum Tempel, wir feiern in dem Sinn auch kein Passa, aber wir kommen zum Gottesdienst. Und auch hier würde ich behaupten, gelten die gleichen drei Prinzipien wie bei der Stiftshütte und beim Tempel. Wir kommen, um hier Gott zu begegnen. Das ist unsere primäre Absicht. Warum sind wir hier? Wir wollen Gott begegnen, zum Beispiel in seinem Wort. Ja, wir wollen seine Herrlichkeit sehen, zum Beispiel auch, indem wir sein Wort genauer studieren oder indem wir Lieder singen, indem wir uns mit ihm beschäftigen, indem wir seine Größe genauer anschauen, möchten wir seine Herrlichkeit besser verstehen lernen. Ja, und wir möchten auch das lernen zu tun, was Jesaja gesagt hat, fragt nach dem Recht. Gott, was möchtest du, dass ich tue in meinem Alltag, in meinem Leben? Wie kann ich ein Leben leben, so wie das es dir gefällt? dass du sagen kannst, das führt tatsächlich zur Heiligung, die du auch möchtest. Ja, Jesus ist in mir, das heißt, die Heiligung hat schon angefangen. Die darf gerne immer weiter auch fortschreiten. Ein zweiter Aspekt. Gott wählte zuerst als Wohnung ein Zelt, später ein Haus, aber auch Menschen. Gott hat Wohnung eingenommen in Menschen, in allen, die seine Kinder sind. Und dazu möchte ich auch noch zwei Bibelstellen anschauen aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 3. Der Christoph hat kürzlich auch schon was dazu gesagt. Ich weiß nicht, war das in der Predigt oder war das Mittwochabends? Da kam auch diese Bibelstelle schon mal vor, da wurde ich dann dafür sensibilisiert. 1. Korinther 3 und ich lese Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ja, hier sehen wir, der Tempel Gottes ist heilig und der sind wir. Und dann noch aus Kapitel 6, Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir haben hier wieder diese drei Aspekte und diesmal in einer noch besseren Form als zuvor. Gott wohnt nicht mehr bei den Menschen, Gott wohnt in den Menschen. Gott verherrlicht sich nicht in einer Wolke oder Rauch oder Feuer, sondern Gott verherrlicht sich durch Menschen. Und Gott muss uns nicht mehr heilig machen, wir sind in einer gewissen Form schon als heilig zu bezeichnen. Ihr seid der Tempel Gottes, lesen wir in Kapitel 3, der ist heilig. Das ist Gottes Werk, jedes seiner Kinder ist ein Teil seines Tempels. Das klingt sehr schön, allerdings wie so häufig, wenn man jemand ganz arg lobt, muss man auch gleich wieder vorsichtig sein, dass man sich da nicht darauf sozusagen ausruht. Das Thema ist ja der Eifer. Und deswegen können wir auch in Gefahr stehen, wie die Juden, Gottes Gebote nicht mehr zu halten, dass er sich in irgendeiner Form von uns abwendet. Ja? Wir lesen zum Beispiel im Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Das heißt, Gott ist nicht pauschal immer genau gleich nah. Zumindest mal nicht gefühlt. Ich glaube, das kennen alle. Ja, vielleicht wird manche sagen, falsch, Gott ist immer in mir und er ist mir immer gleich nah, Punkt. Aber was machen wir dann mit diesem Vers? Naht euch Gott, so wird er sich euch nahen. Das heißt, zumindest gefühlt kann Gott manchmal ein bisschen weiter entfernt sein. Und ich glaube, das kennen wir alle. So, und deswegen eine Warnung. Die erste Warnung kommt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Wenn ihr ganz genau wissen wollt, was da steht, dann müsst ihr in die nächsten paar Wochen zur Bibelstunde kommen. Schon machen wir Hebräer 10 fertig, das heißt, bis Hebräer 12 ist nicht mehr weit. Hebräer 12, ab Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die er zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und dann noch Philipper 2. Ab Vers 12. Philipper 2, ab Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also, hier haben wir wieder die Gegenseite. Gott ist uns ganz nah und wohnt sogar in uns. Nichtsdestotrotz auch diese Aufforderung, die Gebote zu halten. Und da könnte man sagen, um den Bogen wieder zurück zum Anfang zu spannen, wie ist es denn jetzt mit dem Eifer in unserem Leben, in deinem und in meinem? Würde ich wirklich von mir sagen können, ich bin ein Mensch, an dem man erkennt, dass mich der Eifer Gottes verzehrt für sein Haus, für sein Volk, für sein Leib, für seinen Tempel, für meine Mitgeschwister? Würde man das über mich sagen, wenn ich eines Tages mal ablebe, dass jemand sagt, das war wirklich das, das hat den Dominik gekennzeichnet, der Eifer des Herrn. Bei allem, was er richtig und falsch gemacht hat, das kann man wirklich erkennen. Er wollte es und hat dazu auch entsprechend gelebt. Ja, sieht man mir an, dass mich irgendetwas drängt, die Gebote zu befolgen, oder suche ich lieber schnell Ausflüchte, Grauzonen, weiß man nicht ganz genau, sagt die Bibel nicht explizit, kann man nicht ganz genau sagen, ja, da gibt es verschiedene Meinungen. Bin ich so einer oder bin ich einer, sage im Zweifel, lieber mal, wenn es mich betrifft, ein bisschen zu arg auf die Gebote achten, wenn es sowas überhaupt gibt. Ja, wann war ich das letzte Mal wirklich sichtbar? Wo bin ich vehement für irgendwas eingetreten, wo ich gesagt habe, da läuft irgendetwas im geistlichen Sinne falsch und da schaue ich jetzt nicht einfach nur zu und denke mir, ja genau, das ist ganz falsch. Sondern werde wie Jesus aktiv, ich mache vielleicht keine Peitsche, schmeiß vielleicht auch nicht Tische und Stühle um und schütte Geld auf den Boden, aber es folgt eine Reaktion, wo man wirklich sieht, das ist jetzt nicht einfach nur ein bisschen falsch, wenn das eben angemessen ist. Ja, wenn es Korrektur erfordert, bin ich jemand, der sagt, ich nehme das auf mich. Dieses Zitat kommt aus Psalm 69 und vielleicht schauen wir das als letzte Bibelstelle noch kurz an, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Psalm 69, Vers 9, wenn ich es richtig weiß. 10. Danke. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Die Reaktion der Juden war nicht Halleluja, endlich bringt einer wieder alles zum Guten und sagt uns, was der richtige Weg ist, was falsch ist und was richtig ist. Die Reaktion war nicht positiv. Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das kann uns auch blühen. Es kann uns insbesondere dann blühen, wenn uns der Eifer ergreift und nachher stellt sich raus, es war ein falscher Eifer. Vielleicht ein geschauspielerter Eifer, ein Eifer für die falsche Sache, falsche Motivation. Ich wollte mich nur gut darstellen, der jetzt allen sagt, wo es lang geht. Dann insbesondere, aber auch wenn wir es richtig machen, können die Schmähungen sehr wohl auf mich zurückfallen, wenn ich Partei ergreife. Ja, wir sollen aktiv sein, wir sollen für den Herrn eifern, ja, wir sollen nichts schauspielern. Nichtsdestotrotz haben wir auch gelesen, wir sollen Lichter sein in einem verdrehten Geschlecht, in einer verkehrten Welt. Ja, das sind irgendwie ziemlich hohe Ansprüche, solch einen Eifer zu haben. Und ganz wichtig ist wirklich, dass man nicht versucht, aus sich selber heraus diesen Eifer zu fabrizieren. Darum geht es gar nicht. Ja, es fällt mir sehr, sehr leicht, wenn ich von irgendwas echauffiert bin, emotional zu werden. Aber darum geht es nicht, sondern darum geht es zu überprüfen, ist es wirklich so, dass der Herr jetzt möchte, dass ich hier aktiv werde. Das heißt, ich muss zunächst mal den Herrn auch wirklich ganz genau kennen und der Herr muss auch wirklich in mir sein und mir dies offenbaren und mich dazu antreiben. Ja, Gott muss mich völlig verändern, damit ich das auch zum Richtigen einsetze und nicht zum Falschen. Ja, wir müssen zuerst mal richtige Kinder Gottes werden, die gelernt haben, auf ihn zu hören, auf seine Stimme. Wir müssen lernen, um es mit dem christlichen Fachjargon zu sagen, von Neuem geboren zu werden und was das heißt, so zu leben. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich predige über Johannes, denn da sind wir bei Johannes 3 und da geht es genau darum, wie werde ich überhaupt zu einem solchen Menschen. Ja, Jesus sagt dort im Johannes 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Das ist mal die Mindestvoraussetzung. Und dann zum Abschluss noch ein Zitat von Jonathan Edwards aus Amerika. Der hat sehr viele Ziele für sein Leben aufgeschrieben. Und eines seiner Ziele war: Herr, ich möchte der bestmögliche Christ sein, den es in meiner Generation gibt. Das war sein Ziel. Und da kann man jetzt natürlich sehr schnell sagen, was für ein arroganter Typ, was wollte der bestmögliche Christ sein, aber es ging ihm nicht darum, selber toll zu sein, sondern er empfand es einfach als Auftrag und dass es dem Herrn nur würdig ist, wirklich das Beste für ihn zu sein, der bestmögliche Christ. Wem das nicht passt, habe ich mal in einer Predigt dazu gehört, der hat gesagt, der Prediger, du kannst auch gerne beten, Herr, lass mich der schlechtmöglichste Christ sein, aber warum sollte man das beten? Ja, es geht darum, dass der Herr es verdient, dass der Eifer um sein Haus, um seine Familie uns auch wirklich verzehrt. Und ich bete noch zum Abschluss, dass uns eben dieser Eifer auch ergreifen möge. Ja, Herr, wir danken dir, dass diese Begebenheit in deinem Wort enthalten ist. Dass wir sehen, Herr, du bist gekommen, auch um Falsches zu korrigieren, Herr. Und du bist auch dafür eingetreten, Herr, und auch einmal massiv dafür eingetreten, sichtbar eingetreten, Herr. Und hast versucht, die Menschen zu Sinnen zu bringen und sie wieder auf den richtigen Pfad zurückzuführen, Herr. Herr, wir bitten dich, dass du auch uns so etwas schenkst, Herr. Dass du uns offene Augen und Ohren schenkst, dass wir erkennen, was du möchtest, Herr, von uns, aber auch von den Menschen, die du um uns herum gestellt hast. Dass wir erkennen, was du möchtest, Herr, und wenn es erforderlich sein sollte, Herr, dass wir auch solche Maßnahmen ergreifen, Herr. Dass wir unseren Eifer, den du in uns entfachst, Herr, dass wir den nach außen durchlassen, Herr. Und dass wir aber auch nicht versuchen, selbst irgendetwas zu fabrizieren oder uns selbst irgendwie gut ins Licht zu stellen, Herr, sondern dass es uns um dich geht, Herr, um dein Ziel, Herr. Herr, schenk, dass wirklich die Menschen erkennen, dass wir dir begegnet sind, Herr, dass du uns heilig machst, Herr, und dass es uns um deine Herrlichkeit geht. Amen.